Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikhaus und diesmal habe ich mich mit der wundervollen Constanze Habermann getroffen. Constanze Habermann ist eine Künstlerin aus Hamburg, deren streng konzeptionelle Arbeit ich seit einigen Jahren mit großem Interesse verfolge. Constanze ist Fotografin, die mit der Kamera fast ausschließlich im Studio arbeitet. Hier arrangiert sie mit ihrem Team detailreiche Szenen und Bilder wie monumentale Gemälde, deren Themen einer ganz eigenen Welt zugehörig scheinen und auch immer auch einen Bezug zur Realität innehaben, so imaginär und mystisch diese Realität auf den Betrachter auch wirken mag. Für ihr letztes Projekt, The Chapel of Thirst, hat sie zum Beispiel eine fiktive Glaubensgemeinschaft erschaffen. Diese hat sie nicht nur in 17 Fotografien dargestellt, sondern in eine Raum- und Multimedia-Installation eingebettet, damit wir alle einmal die Gelegenheit bekommen, diese Kapelle der Sehnsucht persönlich zu besuchen. Aufgrund der Bandbreite der Themen, die wir in diesem Helium Talk besprechen, Constanzes Banjo-Spiel, ihre malerische Herangehensweise, die Strukturiertheit ihres Arbeitsprozesses, die Rolle der Frau in der Kunst oder ihrem ersten Selbstporträt, kann man also zu Recht und auch ganz platt sagen, dass wir beide in diesem Podcast über Gott und die Welt geredet haben. Wenn euch dieser Podcast gefällt oder es etwas auszusetzen gibt, freue ich mich natürlich sehr über Feedback. Als Mail an heliumtalk@heliumcowboy.com oder auf all den anderen Kanälen, auf denen ihr mich erreichen könnt. Und falls ihr das nicht bereits tut, abonniert doch den Helium Talk gleich mal bei iTunes oder Spotify zum Beispiel. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören.
Das war jetzt, glaube ich, das zweite Mal, dass wir uns da über den Weg gelaufen sind beim Devil May Cry Konzert, beim letzten auch schon im Knust.
Ja, das erinnere ich. Aber ich fand das letzte besser als das, wo wir uns jetzt. Irgendwie war das so, ich weiß nicht, es war so sauber und akkurat runtergespielt. Mich hat das irgendwie an dem Abend nicht so berührt irgendwie. Obwohl ich diese Platten, ich liebe das.
Ja, auch. Ich habe mit dem, ich war mit dem Freund noch ein bisschen länger da. Wir haben draußen noch mit dem Banjo-Spieler kurz gesprochen. Und er sagt, für die ist das gerade so ein bisschen so wieder eine Back to the Roots, wenn sie auf Deutschland-Tournee kommen, weil sie in den USA inzwischen immer vor so vielen Menschen spielen. Mm-hmm. Und da braucht sie dieses Cleaner auch mehr. So, mm-hmm. Das muss halt alles mal. Und sie spielen dann in der Band. Die haben Schlagzeug dabei, auch noch eine Geige dabei und so. Aber ich fand es auch, ein bisschen unpersönlich. Ich fand's ein bisschen
Bela meinte auch, die spielen so an die 200 Konzerte im Jahr. Und dann dachte ich, ja, vielleicht ist es einfach das. Dann hast du so dieses Ding so und spielst es so runter. Ne?
Ja, Devil May Cry. Aber ist auch echt einer meiner absoluten Lieblingsbands und Entdeckungen der letzten Jahre. Wo du mal reinhören musst, ist CW Stone King. Den schreibe ich dir nochmal auf.
Schreibe ich mal auf. Ja. Ich spiele ja auch Banjo.
Ja? Mhm. Ach, schön. Also ein Instrument, das habe ich mich noch nicht reingewagt. Ist das schwer?
Viele Leute spielen Gitarre vorher. Ja. Und ich glaube, dann ist es einfacher. Es ist mein erstes Instrument. Ich habe auch nie als Kind Instrumente gelernt. Also ich finde es schon schwierig. Aber es macht Spaß.
Ja, ich hatte noch niemals ein Banjo in der Hand gehabt, obwohl ich Gitarre spiele. Ne? So, aber es ist ein total schönes Instrument.
Mhm. Deswegen hatte ich mich auch dafür entschieden.
Aber selbst der Sänger von Devil May Cry hat gesagt, er spielt es nicht mehr, weil der andere es besser kann. Hat er irgendwann gesagt, er hat aufgehört, Banjo zu spielen, weil, ich vergesse den Namen immer, der andere es besser kann. Okay. Ist denn Musik wichtig? Ist das was Wichtiges für dich in deiner Kunst auch? Also spielt das da eine Rolle oder trennst du das?
Musik ist ganz wichtig in meinem Leben, deswegen finde ich es schwierig, das zu trennen. Also ich würde nicht behaupten, dass Musik meine Kunst beeinflusst, aber es ist zum Beispiel so, wenn ich im Auto sitze und dann so Autobahn fahre nachts und ich habe ein tolles Album im CD-Player, dann gehen so meine Gedanken los und man kann sich so seinen Träumen und Bildern hingeben und da entsteht dann einfach manchmal was so.
Das heißt, ein bisschen bei der Inspiration hilft die Musik.
Ja, genau, so kann man es sagen.
Ja gut, ich meine, das ist ja, wenn man Künstler ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man eben sich nicht nur von, also wenn man bildender Künstler ist wie du, dass man sich nicht nur von dem Visuellen beeinflussen lässt. Vielleicht ist das auch ganz hilfreich.
Ja, 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 auf jeden Fall.
Wenn ich mir deine Bilder so angucke, dann darum auch das Thema Musik, nicht nur, weil wir uns gemeinsam auf Konzerten treffen, sondern auch deshalb, weil ich bei deinen Bildern, die ja immer sehr, ich meine, sehr präsente Themenwelten haben oder große Themenwelten haben, auch immer so einen Soundtrack dazu höre oder zumindest finde, dass da einer ganz gut zu passt. Hast du sowas beim Arbeiten auch, oder?
Ja, also in gewisser Weise haben die Bilder für mich auch einen Klang, so, ja, und ich habe einmal eine Installation gemacht, wo ich auch eine Klanginstallation dazu aufgebaut habe, um die Atmosphäre noch zu unterstützen. Also es war kein Song, aber es gab so angespielte Momente mit einer Mandoline. So.
Genau. Okay. Jetzt, wo du Banjo spielst, hast du mir überlegt, selber Musik dazu zu machen?
Ja, also offen wäre ich dafür, aber noch nicht konkret.
Du hast ja unten, du hast einen schönen kleinen Bericht im NDR neulich gehabt, da hast du davon gesprochen, was dich so, wo du deine Inspiration herbekommst, die Geschichten, die du erzählst, die sind ja relativ, relativ komplex. Wo kommt das her?
Also ich erinnere mich, dass ich meine Grundschullehrerin in meinen Zeugnissen immer schrieb, Constanze träumt im Unterricht. Und ich glaube, ich habe als Kind schon so eine ganz gute Art entwickelt, so Traumwelten zu schaffen. Und ja, Inspirationen finde ich so im Alltag, tatsächlich in Nachtträumen, in Büchern, in alten Sagen, Märchen, also es kann alles sein. So.
Also um das mal vielleicht mal so ein bisschen auch mal in Kontext zu bringen, deine Bilder sind ja, vielleicht kannst du das am besten selber in eigenen Worten fassen. Aus meiner Sicht ist das ja, du baust ja quasi Bühnen für deine Fotos. Es sind immer Menschen da drauf.
Ja, also ich würde sagen, fast immer, ja.
Fast immer Menschen. Und es hat immer was, ist immer so eine Sagenwelt, immer ein bisschen mythisch, mystisch.
Mhm. Ja. Ja, also ich mache ja sehr durchinszenierte Porträts, würde ich mal sagen, meistens. Und genau, und die Menschen, die ich da zeige, die sind ja einfach sehr inszeniert durch den Hintergrund, durch den Vordergrund, durchs Kostüm, die Maske. Da wird ganz viel zusammengetragen und gibt dem Modell dann natürlich so eine ganz eigene Geschichte, die auch verschiedene Assoziationen zulässt, aber ja, einfach so eine Stimmung in erster Linie hervorruft, die ja so oft geheimnisvoll wirkt.
Ist das denn, also hat dich das schon früh interessiert, also dieses ganze, bist du, also diese Fantasiewelten, ist das eher was, wo du dich selber reingeträumt hast, oder gibt es, keine Ahnung, Vorbilder, das waren meine Lieblingsbücher in meiner Kindheit, die das schon ein bisschen nahelegen, dass du in diese Richtung gehst, oder ist das...
Nee, habe ich mich
bist
selber...
Bist du das ganz alleine?
Ja, das bin schon ich alleine. Nee, mir wurde nicht so viel vorgelesen. Ich hatte auch nicht so viele Bücher als Kind, was vielleicht ja auch ganz gut war in dem Fall, weil ich dann auf meine eigene Fantasie zurückgreifen musste.
Ja, okay. Ja, die ist ja relativ, relativ groß. Ich erinnere mich gerne an dieses Projekt, wo ich so wahnsinnig begeistert von war. Das war dieser Zirkuswagen, der Clown Browski. Mhm. Spreche ich das richtig aus?
Browski.
Browski, ja, okay. Mehr Slawisch dann, oder? Als
ja, ich habe lange nach einem Namen gesucht und irgendwie fand ich, dass der so viel zuließ. So.
Da habt ihr, um auch das kurz zu erklären, aber das muss man sich eigentlich angucken, weil sowas immer schwer in so einem Audio-Podcast zu erklären ist, da hast du mit einer befreundeten Modedesignerin, oder?
Genau, das war die Adelaida Kubert, die Stylistin ist und Kostümbildnerin, aber auch Kunst macht zum Teil. Mhm. Und genau, und wir hatten also eine befreundete Kuratorin, die Dagmar Hannegard, hatte uns mal gefragt, ob wir nicht Lust hätten, in einem alten Wohnwagen von Uschi Obermeier auszustellen. Das ging damals nicht, weil das die Anfrage zu kurzfristig war, aber ich fand dann die Idee so toll. Mhm. Und genau, und dann wurde ich eingeladen, in der Millantor Gallery auszustellen, und dann kam mir wieder diese Idee mit dem Wohnwagen, und dann hatte ich Adelaide gefragt, ob sie nicht Lust hätte, das so wie ursprünglich mal geplant mit mir zusammen zu machen, und dann haben wir einen ganz alten Wohnwagen gekauft und den dann komplett umgestaltet. Und
das ist die Geschichte, in der Wohnwagen ist quasi der Wohnwagen von diesem Clown.
Genau. Also die Ideen dazu, was jetzt in dem Wohnwagen konkret stattfindet, kamen dann auch so nach und nach. Und ich wollte schon immer was über einen Clown machen. Und dann hatte ich mir halt gedacht, es wäre doch toll, wenn man in diesem Wohnwagen, in dem er in dieser fiktiven Geschichte gelebt hat, seine Geschichte entdecken kann. Und genau, also wir haben quasi behauptet, der Clown Brovsky hätte dort gelebt, und wir haben dann verschiedene Fotografien ausgestellt, die ihn in verschiedenen Lebensstadien zeigen, also als Kind, dann später zu seiner glorreichen Zeit, aber auch so zum Ende. Dann gab es so seine Eltern zu sehen, die auch Schausteller waren. Also der Vater war Magnetmensch, die Mutter Wahrsagerin. Und es waren auch sehr überinszenierte Bilder, die auch teilweise gar nicht wahr sein konnten, weil wir auch zum Beispiel eine dreiarmige Frau gezeigt haben. Aber es war sehr interessant zu sehen, was es mit den Menschen gemacht hat, weil viele erstmal sehr gehemmt waren, überhaupt einzutreten, weil sie so das Gefühl hatten, sie stören die Privatsphäre von diesem Clown, weil man auch so das Gefühl hat, er ist gerade erst weg. Im Badezimmer gab es zum Beispiel noch so schäumendes Rasierwasser mit Bartstoppeln. Also es roch auch so, als ob sich jemand frisch rasiert hatte. Mhm. Genau, und dann kam man rein und der Boden knarzte auch ganz schön. Es gab halt diese Soundinstallation, von der ich vorhin schon sprach. Mhm. Und man konnte halt auch noch Kleidungsstücke von ihm sehen, das verwühlte Bett, wie gesagt, das Bad und eben diese Fotografien, also diese von mir inszenierten Fotografien. Dann hat man ihn halt als Kind gesehen, seine Eltern, seine Hunde, die er hatte und in seine Show eingebunden hatte, und seine damalige dreiarmige Frau, die ihn später verließ. Und dann könnte man so entdecken, dass er doch eigentlich ein sehr trauriges Ende fand. Es gab auch so ein paar fiktive Liebesbriefe, die sie sich dann noch schrieben. Und so.
Aber das musste man sich selber irgendwie erarbeiten. Man musste da, das war ja auch ein ganz kleiner Wohnwagen, so ein kleiner Runder, so ein ganz schöner alter Oldtimer-Wohnwagen quasi. Mhm. Aber da musste man, ihr habt ja nicht irgendwie einen Text dazu gegeben und das ist jetzt die Welt oder eine Führung gemacht, sondern man ist da reingegangen und konnte sich da reinsetzen, sich das alles angucken. Und das war das, was, also mal abgesehen davon, dass es unglaublich liebevoll gemacht war und dass es tatsächlich auch sehr echt wirkte, fand ich ja genau das Spannende an diesem Projekt, dass du in so eine Umgebung reinkommst, die du selber erleben kannst. Mhm. Sonst sind deine Bilder ja eigentlich abgeschlossen. Das ist ja ein Foto, da ist die Geschichte quasi eingefroren drin, oder ein Teil der Geschichte oder so, oder ein Moment. Und hier hast du halt ja die Möglichkeit, dir selber deinen eigenen kleinen Film draus zu drehen.
Ja, also ich habe gemerkt, dass ich habe früher halt meine Bilder inszeniert, eingerahmt und in Galerieräumen ausgestellt. Und ich fand es immer schade, dass die Geschichte des Bildes mit dem Rahmen sozusagen zu Ende erzählt ist. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich gerne auch mit dem Raum arbeite und das gerne ein bisschen weiter inszeniere und weiter erzähle. Und in diesem Wohnwagen letztlich war es ein bisschen auf die Spitze getrieben, also quasi die inszenierte Fotografie in einer Inszenierung wiederum auszustellen.
So. Ist denn Zirkus auch ein Thema für dich?
Ja, also ich meine, es ist ja auch eine Welt, die sehr zum Träumen anregt, und auch was ich spannend fand, war so auch dieser Moment zwischen Fassade und Wirklichkeit, also was ist hinter der fröhlichen Grimasse eines Clowns, also deswegen ja auch fand ich spannend, seine Geschichte im Inneren, also in seinem Wohnraum zu erleben. So. Mhm. Also.
Und du arbeitest dann ja auch immer wahrscheinlich mit einem, naja, zumindest, also nicht großen, aber zumindest mit einem Team zusammen, also du brauchst also auch gerade für die Fotografien und so brauchst Stylisten und Make-up und Licht und, na, und du brauchst aber vor allen Dingen auch Modelle.
Ja.
Passen? Hast du da so eine bestimmte Gruppe an Menschen, mit denen du zusammenarbeitest oder wie findest du die?
Ja, also ich habe schon habe immer eine Fotoassistentin da, gerne die gleiche, weil wir einfach schon sehr eingespielt sind. Dann habe ich jemanden, der Haare, Make-up macht, jemand, der mit mir zusammen das Styling und die Ausstattung macht. Mhm. Also das gebe ich nicht ab, das mache ich dann meistens in Zusammenarbeit, so, weil das schon auch
also sehr... Also auch die Kostüme nähen und sowas.
Also ja, genau. Also es ist ja auch schon ein sehr wichtiger Teil der Bilder. Und dann habe ich auch noch jemanden, der mir bei der Bildbearbeitung hinterher hilft. So. Also schon immer ein Team.
Ja, das ist ja... Also die sind ja, das, da muss die Produktion ja auch absolut stimmen.
Mhm, auf jeden Fall.
Und quasi das Bild selber machen ist dann immer, der Auslöser klingt, ist dann das kürzeste von allen, ne?
Ja, es ist auch, ich habe manchmal das Gefühl, die Modelle sind dann ein bisschen enttäuscht, wenn wir dann 4 Stunden rumbasteln und alles Mögliche und dann nach 10 Minuten fotografieren fertig sind.
Aber versetzt du die denn dann auch in diese, also gibst du denen das mit, wo sie sich jetzt befinden? Weil ich kann mir vorstellen, warum ich das frage, ist, weil ich glaube, dass du vielleicht auch eine bestimmte Sorte von, dass du nicht jeden dafür nehmen kannst, sondern dass du auch Leute brauchst, die bereit sind, sich dann in diese Rolle zu versetzen und quasi. Das, und dann musst du denen das ja erklären.
Ja, also ich würde mal behaupten, ich kann das sehr gut, dass ich Leute in so eine Rolle einführen kann. Aber ich arbeite auch gern mit dem, was die Menschen auch mitbringen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sehr steif und unsicher ist, dann finde ich auch das spannend mit abzubilden. Und ich finde, es kann ja auch Teil einer Persönlichkeit sein, dass man eben so etwas unsicher ist. Also hat ja auch was Rührendes.
Also wenn du jetzt zum Beispiel, also gut, wenn du ein Model für dein Projekt nimmst, dann kannst du das quasi im Prinzip, ich sag mal, so formen, wie du es brauchst. Aber du hast ja auch manchmal, bekanntere Menschen, Prominente, die du fotografierst. Gehst du dann mehr darauf ein, wie die so sind? Also was, oder sagst du denen auch, pass auf, du spielst jetzt diese Rolle?
Sowohl als auch. Also es gibt ja auch immer ein, zwei Treffen vorher, wo wir das besprechen und wo ich das erkläre, was ich möchte, was so die Rolle ist und dann sehe ich ja schon, wie weit kann sich jemand drauf einlassen und ich weiß halt auch, welchen Anteil ich von der gegebenen Persönlichkeit mitnehme. Also ich weiß ja auch, worauf ich mich einlasse und suche auch jemanden, der dazu passt, zu dem Bild, was ich machen möchte.
Ja. Du hast Fotografie gelernt, studiert,
richtig? Ja, genau.
Wo war das?
Also ich habe tatsächlich eine klassische Handwerksausbildung in Fotografie.
Okay.
Ja. Habe ich in zwei verschiedenen Studios in Hamburg gelernt.
Okay, das heißt, du hast klassische Fotografie gelernt und nicht den theoretischen Überbau drumherum, sondern das Technische, das Handwerkliche.
Genau.
Okay. Kannst du auch noch entwickeln, richtig? In der
Dunkelkammer? Ja, das habe ich alles gelernt.
Das habe ich früher auch gemacht.
Ja, ich habe tatsächlich, wollte ich früher immer gerne Malerin werden und habe auch als Kind immer leidenschaftlich gemalt und ich kann das auch sehr gut. Aber ich habe auch immer sehr fotorealistisch gemalt und dann, nachdem ich die Schule beendet habe, habe ich dann aber mich für die Fotografie entschieden, weil ich auch so ein bisschen Angst davor hatte, nur Malerin zu sein und dachte, ich habe dann auch noch mal so ein konkreten Beruf an der Hand, mit dem ich auch Geld verdienen kann.
Das stimmt, aber malst du denn auch so jetzt noch? Also wenn du sagst, du kannst das ganz gut, machst du, also nicht unbedingt für Ausstellungen oder so, aber malst du noch?
Selten.
Keine Zeit oder kein Interesse? Oder?
Ja, ich glaube, es ist einfach die Zeit. Also ich habe das schon mal überlegt, ob ich das mal wieder ausprobiere.
Aber ist jetzt nicht, also ist jetzt kein Fokus. Du hast nochmal was Interessantes gesagt, nur wieder zum Fotografieren zurück. Du hast irgendwo habe ich das gelesen. Viel ist ja bei dich auch nicht gar nicht zu finden. Tatsächlich, weil deine Website nicht funktioniert und du ein bisschen Facebook machst und gar kein Instagram. Und das ist ja immer heutzutage, sind das ja so Recherchemöglichkeiten, also ich ja auch immer habe, dass ich immer ins Internet gehe. Dann habe ich immer eine schöne Geschichte in Hamburg Stories gefunden über dich. Das ist ja auch ein ganz schönes, Hamburger Portal. Hamburger Website, hast du gesagt, du bist nicht die Sorte Fotograf, die etwas auf der Straße entdecken. weil das zu deinem Wesen nicht passt? Oder war das für dich nie? Ich meine, das Schöne an Fotografie ist ja auch, dass man relativ spontan sein kann. Ich meine, heute noch mehr als früher. Machst du überhaupt Fotos mit dem iPhone?
Ja, so Urlaubsfotos, aber. Urlaubsfotos,
okay. Also ist das, hat das jetzt, ist das jetzt ein, ist jetzt in einem Kontext deiner Kunst, dass du sagst, dafür kann ich das nicht gebrauchen, was mich umgibt, weil ich muss immer raus? Oder also ich suche so ein bisschen nach der, also so ein Fotograf, der betrachtet die Welt ja auch so ein bisschen durch das Objektiv, und das machst du dann im Prinzip gar nicht oder wenig?
Nee, das mache ich, also passiert mir selten, dass ich was finde, fotografiere und ein super Bild habe. Also passiert mir mal, aber ja, ich glaube, es ist letztlich, dass ich immer noch wie letztlich wie eine Malerin an mein Bild gehe, ne? Dass ich mir überlege, was ich malen möchte, und dafür, also es ist, als ob ich mit der Kamera malen würde.
Mhm. Ja, genau.
So, es ist dann, und dieser Aufbau funktioniert dann wie eine Collage, die sich zusammenfügt, und dann fotografiere ich das ab. Mhm. Also ich habe auch schon mal überlegt, ob ich wieder zur Malerei zurückgehen möchte, sollte. Aber was ich spannend finde, ist auch, dass die Fotografie auch immer in gewisser Weise behauptet, etwas abzubilden, das Wirklichkeit ist. Und wenn ich das gleiche Motiv sozusagen malen würde, dann wäre es immer ganz klar gemalt. Und ich finde gerade dieses Spiel zwischen, ich bilde etwas Reales ab, das wirklich so in diesem Moment da war, und irgendwie ist es aber auch völlig frei erfunden, das finde ich spannend.
Ich persönlich finde den Unterschied zwischen deiner Fotografie und Malerei gar nicht so groß. Also außer dass es halt nicht gemalt ist, aber wenn ich mir gerade Bilder angucke von Künstlern, die fotorealistisch malen zum Beispiel, die sind ja ähnlich aufgebaut, also nicht inhaltlich so, aber ähnlich aufgebaut wie deine Fotografien. Da arbeitest du natürlich nicht anders als ein Maler. Insofern liegt das natürlich schon irgendwie auch nah. Du arbeitest auch ganz viel Großformatik.
Ja, also ich, dadurch, dass die Fotografien, die ich mache, sehr, sehr viele Details enthalten, finde ich es immer sehr schön, die auch sehr groß zu zeigen. Also gerne auch lebensgroß.
Was brauchst du ungefähr, was hast du für so eine Zeit, für ein Motiv, wenn du sagst, du hast jetzt eine Idee für, also ich meine, diese Serie zum Beispiel, wo du in diese fiktive Religionsgemeinschaft, also Porträts von machst, was sagst du, was du so im Schnitt für ein Bild brauchst?
Ja, also diese fiktive Glaubensgemeinschaft, die ist jetzt ja so meine letzte große Arbeit, die ich gemacht habe. Da habe ich insgesamt 17 Motive fotografiert und habe da ein halbes Jahr Arbeit reingesteckt. Also von der ersten Idee zum Finden des Konzepts, die einzelnen Bilder und Rollen, die ich mir überlegt habe. Und also da habe ich ja so ein Gründerpaar dieser Glaubensgemeinschaft fotografiert und drumherum einige wichtige Gemeindemitglieder versammelt, fotografisch. Und habe dann noch eine Kapelle dazu gebaut, in der ich den Engel Orchard ausgestellt habe. Das ist sozusagen die Erscheinung, die diese erleuchteten Menschen haben und den sie anbeten. Und bei diesem Engel habe ich auch tatsächlich mein erstes Selbstporträt fotografiert.
Echt? Okay, wie hat sich das angefühlt?
Doch gut, aber was Einzige ist, arbeite ja sehr kontrolliert, das sieht mir ja meinen Arbeiten auch an. Ich musste mich dann ja selber von meiner Assistentin fotografieren lassen. Wir haben das alles genau aufgebaut und besprochen. Aber so ein bisschen so dieses Abgeben der Kamera war dann schwierig.
Ja, also ja, das glaube ich, kann ich gut verstehen. Aber also diese Religionsgemeinschaft, das ist eine Geschichte, die du ausgedacht hast. Erzähl dir nochmal ganz kurz mit dem Engel, worum geht's da?
Genau, die Installation heißt Chapel of Thirst, also die Kapelle der Sehnsucht. Und ich, genau, wir haben halt diese zwei Gründungsmitglieder, Mann und Frau. Da habe ich auch zwei ganz tolle Modelle gefunden. Einen älteren Mann mit langen grauen Haaren und einem Bart. Und der hat so eine riesige große Warze, genau da, wo die Inder ihr drittes Auge kleben.
Okay.
Also ganz interessant, das hätte ich mir wahrscheinlich so auch gar nicht ausdenken können. Genau, die habe ich halt mit verschiedenen Symbolen auch fotografiert. Ich habe so eine ganze Farbwelt aufgebaut und dann eben verschiedene andere Personen dazu gefunden, die ich eben auch in dieser Farbwelt inszeniert habe. Da habe ich nicht ganz so historisch gearbeitet wie sonst, sondern auch so ein bisschen futuristischer. Ich wollte gerne, dass es nicht so einzuordnen ist zeitlich. Und genau, und letztlich ist es so eine Gruppe Menschen geworden, die so ein bisschen verführen sollen. Und dann gab es halt dieser Menschengruppe gegenübergestellt diese Kapelle, in die man auch hineingehen konnte. Da gab es dann so eine Kniebank, da konnte man sich hinknien und den Engel Orchard anbeten. Und dann gab es dann noch so ein paar Gaben angeordnet unter diesem Engelsbild.
Wo kam die Idee her? Also man könnte ja einen sehr aktuellen Zeitbezug herstellen zu gerade, also das, du arbeitest so, dass deine Bilder sehen oft aus, als wäre es in der vergangenen Zeit oder in der Fantasiezeit, aber gerade wenn man das Thema Religionsgemeinschaft oder so nimmt heutzutage, das kann ja auch sehr aktuell sein. Wo kommt bei dir der, wo ist der Hintergrund?
Ja, ich kann das gar nicht mehr so genau festmachen. Also ich fand die, ich finde so katholische Kirchen ganz spannend, wenn man da so eintritt. Ne? Das hat natürlich so eine Stimmung.
Bist du in der Kirche noch? Oder?
Nein, war ich auch nie. Okay. Aber trotzdem finde ich, hat das einfach so was ganz Schönes. Und da steckt auch viel Liebe drin. Und oder auch, wenn man manchmal in Spanien oder Italien, es gibt ja diese kleinen Straßenkapellen, wo Leute immer hingehen und frische Blumen und Kerzen hinlegen. Das fand ich schön und ich glaube, das war so ein bisschen die Inspiration dazu und ich habe das natürlich ganz anders gemacht. Das hat auch keine katholische Ausstrahlung und das ist auch gar nicht so geschmückt. Ich habe auch mit eher kühleren Elementen gearbeitet, also mit so einer verspiegelten Schrift und so Sachen, das
ja. Das kann man das, also ist das ein Projekt, was man schon irgendwo sehen kann oder ist das für eine Ausstellung geplant oder hast du das schon veröffentlicht?
Ich hatte das jetzt bei der letzten Millantor Gallery ausgestellt und werde das jetzt aber nochmal in einem eigenen Raum ausstellen.
Okay.
Bin ich gerade dabei, was zu finden.
Ja, gut, dann kannst du mir aber sagen, wann das ist, dann machen wir da mal ein bisschen. Also weil das Endresultat bei so einem komplexen Thema ist natürlich immer das, was man, worauf es dann letztendlich ankommt, man kriegt halt immer hier mal so ein bisschen mit, darum sage ich ja im NDR ein bisschen was dazu gesehen, du kannst jetzt ein bisschen den Hintergrund erklären, aber wenn man dann einmal da ist und das dann tatsächlich erfährt und ich glaube, ohne der Millantor zu nahe treten zu wollen, ist es vielleicht ein schwieriger Raum, ein schwieriger Kontext, in dem man sowas dann zeigen kann, weil ich denke, die Begriffe Remi-Demi treffen es ganz gut,
was ja, du auf jeden Fall angeht.
Darum ist es ja ganz gut, wenn das nochmal in einem abgeschlossenen Raum gezeigt wird.
Ja, das braucht auf jeden Fall, braucht diese Inszenierung einen eigenen Raum. Und ich hatte auch die Art der Inszenierung dieses Mal noch ein bisschen weitergetrieben, indem ich zwei echte Gemeindemitglieder vor Ort hatte. Mhm. Und wir haben sozusagen noch so eine Performance gemacht. Das heißt, die waren dann auch eben in dieser Farbwelt eingekleidet und gestaltet. Und wir haben so, ich habe so Flugblätter angefertigt, die so ein paar Thesen enthielten. Mhm. Also so Glaubensinhalte der Glaubensgemeinschaft und die haben dann die Leute auf der Ausstellung angesprochen und sie eingeladen, die Chapel of Thirst kennenzulernen oder auch in die Kapelle einzutreten. Das war ganz spannend. Aber es wäre auf jeden Fall schön, das nochmal in einem eigenen Raum zu machen.
Ja, das so. Verdient es ja auch. Aber es ist ja auch, also das ist auch so ein Thema, was ich hier öfter im Podcast habe. Das ist immer die Geduld, die man als Künstler eigentlich haben sollte. Und die Unplanbarkeit des Ganzen. Also wenn man sich jetzt als Künstler davon abhängig macht, dass das Endprodukt schon irgendwie ganz klar definiert ist und man sagt, okay, vom 15. bis, das ist schön, wenn man eine Ausstellung hat, aber dafür arbeitet man ja nicht. Man arbeitet ja auch eigentlich nicht für den Markt, sondern man arbeitet ja, weil ich denke mal, du musstest dieses Thema machen und nicht, hast dir nicht irgendwie großartig überlegt, was wäre ein tolles Thema fürs nächste Mal, sondern ich denke man, das, was ein Künstler ausmacht, ist ja auch, dass man irgendwie dieses unmittelbare Gefühl hat, also jetzt mache ich das, ohne drüber nachzudenken, wie sinnhaftig ist das, wo zeige ich es, wie zeige ich es. Und dann gibt sich schon der Zeitpunkt selbst. Das Projekt ist ja auch nicht, es ist ja auch immer noch nicht alt, wenn du es in 2 Jahren das erste Mal zeigen würdest. Mhm. Vielleicht ist es dann schon weitergegangen. Vielleicht gibt es die Religionsgemeinschaft dann ja schon.
Ja, ich hatte auch tatsächlich bei der Ausstellung Leute, die so begeistert waren, dass sie unbedingt auch Mitglieder werden wollten.
Ja, aber es wäre ja, also Religionsgemeinschaft ist ja eigentlich ein schön gefärbter Begriff für Sekte.
Ja, auf jeden Fall. Ich wollte es auch vorhin schon kurz sagen, dass man natürlich schnell beim Thema Sekte ist. So, das ist es dann einfach auch. Aber die Sekten nennen sich ja selber nicht so, ne?
Ja, klar.
Also ich habe auch sehr viel mich mit dem Thema auseinandergesetzt bei der Recherche, weil ich natürlich auch geguckt habe, was gibt es für Konzepte und so weiter. Mhm. Ja, aber es war auch ziemlich hart. So. Also man stößt ziemlich schnell auf ganz schreckliche Dinge auch.
Hattest du dann Angst, wenn du so ein Thema angehst, dass du da missverstanden wirst? Oder ist das, findest du es eher gut, dass es so, also dass es auch sehr extreme Ansichten gibt?
Ja, also ich finde das, also für mich ist es ganz interessant zu sehen, wie die Leute damit umgehen, darauf reagieren. Das war schon beim Wohnwagen mit dem Clown so, dass ganz viele Leute mir sagten, sie hätten Angst vor einem Clown generell.
Mhm. Das habe ich ja schon gehört.
Das war mir gar nicht so klar, dass das so weit verbreitet ist. Mhm. Genau, und jetzt bei der Glaubensgemeinschaft war es so, dass viele Leute erstmal abgeschreckt waren und Angst hatten, sie würden jetzt in etwas hineingesogen werden, was sie nicht wollen. Oder eine Frau sagte auch, nein, ich bin katholisch, ich gehe da nicht rein. Und also ich fand es aber interessant, so damit zu spielen, also mit der Wahrnehmung der Leute zu spielen. Also es gab auch dieses Mal auf meinen Bildern viele Dinge, die gar nicht existieren können. Also schwebende Gegenstände auf den Bildern und auch der Engel in der Kapelle, der schwebt und wird von Tauben getragen. Trotzdem hatten die Leute das Gefühl, sie sind einer realen Situation gegenübergestellt und in einem inneren Konflikt.
Also in der,
obwohl sie natürlich bewusst eine Kunstausstellung besuchen.
In der katholischen Kirche gibt es auch viele Dinge, die es nicht gibt. das ist immer eine Frage, aus welchem Blickwinkel man das betrachtet. Aber ich glaube natürlich schon, dass das ein Thema ist, was für Leute, die jetzt religiös selber sind, für die natürlich eine ganz andere Dimension hat als für, ich sag mal, Menschen, die nichts damit zu tun haben. Und ich meine, ich persönlich bin nicht katholisch aufgewachsen, aber ich komme ja aus dem Heiligen Kölle, da ist ja jeder katholisch, da geht man in die Kirche, da wird man auch gefirmt und konfirmiert und sowas, kann man Heilige Kommunion und sowas. Aber das heißt, ich kenne mich aus meiner Kindheit und Jugend gut aus mit Kirche und Gottesdienst. Aber ich gehöre da schon lange nicht mehr zu, weil irgendwann natürlich ein Punkt kommt, wo man auch drüber nachdenken muss, was einem persönlich das bedeutet und ob das wichtig ist und ob man sowas weiter in seinem Leben braucht oder auch nicht. Wie gesagt, ich behaupte mal, dass ich bis zu meiner Volljährigkeit sehr viel damit zu tun hatte und darum auch sehr fundierte Entscheidungen treffen konnte, damals zu sagen, ich gehe da ganz bewusst jetzt raus und ich bin nicht rausgegangen, um Kirchensteuer zu sparen. Das ist vielleicht ein schöner Nebeneffekt, aber das ist ja, das hat damit mit nichts zu tun. Aber bist du denn, also du sagst, du gehörst auch keiner Konfession an oder bist nicht in der Kirche, bist du denn religiös erzogen worden oder in deiner Familie spielte da Religion eine Rolle?
Also meine Eltern sind beide Heiden, also sagen sie über sich. Und ich habe,
in der Generation deiner Eltern heißt das, sie waren Hippies, oder was?
Nein. Ich hatte eine sehr schwierige Kindheit und war auch viel allein. Und ich habe mir eigentlich einen Gott gewünscht. Ja. So, also das mir hat das eher gefehlt, so dieser Halt als Kind. Ja. Also ich bin deshalb nicht in eine Kirche eingetreten oder gläubig geworden, aber ich finde es auch interessant zu sehen, weshalb Menschen sich so sehr auch teilweise in einem Glauben verlieren oder weshalb auch Sekten funktionieren und weil den Menschen ja auch oft diese Gemeinschaft versprochen wird und ich die Menschen suchen ja was darin. Ne? Und ich fand es auch bei meiner Recherche schwierig. Also klar habe ich von außen gedacht, so, oh Gott, was ist das? Was machen die? Und wieso lassen die so eine Gehirnwäsche an sich machen? Auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass wir wirklich beurteilen können, ob diese Menschen unglücklicher sind als wir. Also vielleicht finden sie ja auch eben diese versprochene Erfüllung.
Ja, ich glaube, also alles diesseits des Fanatismus hat auch irgendwo seine Berechtigung in so einer großen Gemeinschaft wie der Menschheit, wo alle unterschiedlich sind und alle irgendwie natürlich auch ihre Wege finden müssen. Ich denke, gefährlich wird es, wie gesagt, in dem Moment, wo Leute das als Instrument benutzen oder die Macht, die da natürlich durchaus auch raus resultieren kann, missbrauchen. Aber prinzipiell kann ich das verstehen, wenn du gerade, also in meiner Kindheit war, meine Eltern sind auch keine gläubigen Menschen. Mein Vater kommt aus dem Ruhrgebiet, meine Mutter kommt aus Norddeutschland. Meine Mutter war Protestantin, mein Vater war katholisch auf dem Papier, aber die sind auch nicht in die Kirche gegangen oder sowas. Es war so, wie das damals einfach so sein musste. Aber wir, weil wir halt da in, wie gesagt, in Köln aufgewachsen sind, da geht man halt in die Kirche, das ist so. Mhm. Da denkt man noch nicht weiter drüber nach. Und es gibt Momente in meiner Kindheit, ein Freund von mir damals, der hatte einen schweren Autounfall, Schädelbasisbruch, der lag mehrere Wochen im Koma. Und das ist so eine Erinnerung, wo ich abends mit meinem Bruder immer, bevor wir ins Bett gegangen sind, mit meinen Eltern, für uns im Stillen tatsächlich aktiv für ihn gebetet haben. Ich glaube, das ist das einzige Mal in meinem Leben, dass ich das gemacht habe. Ich kenne aber dieses Gefühl, wenn man so eine gewisse Ausweglosigkeit hat, wie schön das sein kann, wenn man irgendwo Trost suchen kann. Und für mich ist das aber im Religionskontext so, das finde ich heute nicht mehr da, ich finde das woanders. Ich habe so quasi, es gibt so eine andere Spiritualität, die man für sich findet. Oder die Familie, die tatsächlich, ne, also du hast ja auch Familie, ich habe Familie. Und da ist eine Familie, kann ja einen ganz anderen Halt geben als Religion, wenn es eine gute Familie ist. Und das, das setze ich bei dir mal voraus, dass du versuchst, da das besser zu machen. Das, ne, so, dass man da auch einen Halt untereinander hat, den man in den Menschen findet um einen rum zu und nicht in so einer fiktiven Idee von jemand, der mal irgendwann auf die Erde gekommen sein mag. Und ich will da gar nicht so weit ausholen, aber ich war früher zu Schulzeiten einmal mit der Schule in Israel. Mhm. Und war da bin da mit einem katholischen Pfarrer von unserer Schule, sind wir da 2 Wochen quasi auf den Spuren Jesus Christi durch Israel. 2 Wochen reicht für Israel, ist nicht so groß. Spuren gibt es sowieso kaum, eigentlich gar nicht. Und dann hatten wir immer einen Führer, einen israelischen Führer dabei, das waren meistens Rentner, Frührentner, die den 6-Tage-Krieg und alles mitgemacht haben, so Haudegen, jüdische Haudegen. Das war ein super Typ. Und wenn wir dann mit unserem Pfarrer irgendwo standen, wo angeblich Jesus Christus irgendwas gemacht haben soll, dann stand er immer nur so abseits und hat so gedacht, show me the proof. There's nothing here. Und alles andere, was in seinem jüdischen Glauben war, hat er nur gesagt, guck mal hier. Ne? Hier, Masada, guck dir das an. Das ist alles hier. Das ist alles von da. Und das war für mich so das erste Mal, wo ich so angefangen habe zu überlegen, das ist alles Fiktives. Und wenn du jetzt hingehst, und so komme ich dann, um mal nicht zu viel über mich zu reden, wieder auf dich zu, du hast dir dann wahrscheinlich da auch so ein bisschen, also es wird der, also wenn wir Sekte sagen, ich könnte mir vorstellen, dass deine Religionsgemeinschaft, die du da jetzt quasi fiktiv gegründet hast, auch eher diesen Halt geben kann, ohne dass es irgendwas gibt, was sie belegt. Und hast du vielleicht nicht für die Fotografie, dass du dann tatsächlich Menschen hast, versucht, so einen Bezug hinzubekommen, der sagt, okay, guck mal, aber da gibt es doch Menschen. Aber da habe ich jetzt so weit ausgeholt.
Also das inhaltliche Konzept war letztendlich, also was auch auf den Flugblättern, dass wir über die Entbehrung zur Erleuchtung finden können. Okay. Also wir leben ja alle in einer Überflussgesellschaft hier und sammeln viele Dinge, die wir nicht brauchen, um uns herum. Und wir haben den Menschen halt erzählt, dass man diesen Effekt ja auch zum Beispiel beim Fasten kennt, wenn man mal gefastet hat, dass man lange auf Nahrungsmittel verzichtet und dann den ersten Apfel isst und einfach wieder erlebt, was ein Apfel ist, wie der schmeckt, wie der riecht und was das für eine Explosion ist in einem. Und dieses tolle Glücksgefühl, das können wir uns schaffen also auf vielen Ebenen über Entbehrung, indem wir halt auch einfach verzichten und dann wieder das echte Glück spüren können. Und letztlich, wenn man sich dann weiter darauf eingelassen hat, auf diese Gespräche, die wir mit den Ausstellungsbesuchern geführt haben, ging es dann doch darum, dass man sich doch auch seines Geldes entbehren kann bei uns und sich auch davon erleichtern kann. So. Also wir hatten dann auch ein Spendenkonto auf den Flugblättern angegeben. Leider hat niemand was gespendet.
Aber ja, okay, aber das kannst du natürlich, wenn du dann tatsächlich hinterher gehst und das als große, also als Ausstellung machst, kannst du diese Gedanken ja alle nochmal weiterdenken. Wenn das Werk jetzt abgeschlossen ist, hast du im Prinzip ja jetzt noch Zeit, darüber nachzudenken, wie real wird das tatsächlich für die Leute, die da reingehen. Und ich kann mir vorstellen, dass du dann tatsächlich auch Leute kriegst, die spenden.
Also. Ja, auf jeden Fall. Also das war, hat die Situation bei der Millantor Gallery nicht hergegeben, da wirklich zu arbeiten. Ich würde dann auch, wenn ich das nochmal in einem eigenen Raum habe, auch nochmal Vorträge gerne machen und den Raum vielleicht teilweise bestuhlen. So, das schwebt mir so vor dazu. Es ist so ein bisschen noch erlebbarer alles ist und der Performance-Anteil noch ein bisschen mehr Raum haben kann.
Ja, ja, ist auf jeden Fall, ich finde das echt, also das ganze Thema, wie gesagt, darum bin ich ja vorhin auch so ein bisschen abgeschweift, finde ich total spannend, aber ich finde auch, was man daraus machen kann, sehr interessant. Das ist, mir ist so der Punkt auch, Ist denn in deiner Kunst, ich meine, das ist jetzt was, du sagst, Überflussgesellschaft, das ist ja auch ein sozialkritische Themen, ist das jetzt so eine der ersten Serien, in der das so ganz bewusst in den Vordergrund tritt, oder ist das bei den anderen Projekten, die du machst, ist das auch ein Thema?
Welche anderen Projekte
meinst du? Naja, bei deinen anderen Fotoserien, die du machst, also die jetzt nicht, also wenn man sagt, wir haben eine Religionsgemeinschaft, dann bist du ja gleich schon an einem Punkt, wo man sagt, okay, das hat was mit der Gesellschaft unmittelbar zu tun. Bei deinen anderen Fotoserien, wie nah bist du da dran, Leute, also geht so dieser, der Punkt, worauf ich so ein bisschen hinaus will, oder das Thema ist ja so ein bisschen dieses soziale Engagement, du bist sozial auch engagiert, ich meine, wenn man in der Millantor ausstellt, ist man schon mal, du müsstest ja nicht in der Millantor Gallery ausstellen, du hast ja auch ein soziales Engagement von dir zu sagen, ich unterstütze das hier auch als Künstlerin. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit das stimmt. Cradle to Cradle ist eine Organisation, die du unterstützt.
Ja, also ich bin da auch Mitglied im Beirat seit diesem Jahr.
Okay. Cradle to Cradle ist eine Organisation, die...
Die befasst sich mit Nachhaltigkeit und Umwelt auf eine sehr lebensfreudige, positive Art, wie ich finde. Und geht letztlich darum, das Thema Müll zu revolutionieren und Dinge so herzustellen, dass wir keinen Müll mehr haben, indem wir halt Dinge in ihren Kreisläufen belassen, Vorbild Natur, und immer wieder recyceln können. Also dass man halt einen Joghurtbecher nicht mehr aus 500 verschiedenen Chemikalien herstellt, sondern aus einem Stoff, der halt immer wieder in die Kreisläufe eingefügt werden kann, zum Beispiel. Ja. Und was ich da ganz schön finde, ist, dass es nicht nur darum geht, weniger schlecht zu sein, sondern auch wirklich positiv zu sein und dass der Mensch auch Nützling und nicht Schädling auf dieser Erde sein kann. Aber das ist ein sehr großes Thema.
Es ist ja trotzdem auch ein Thema, was hier eine Rolle spielt und was mit dir zusammenhängt, darum die Frage, inwieweit deine Kunst da auch Position bezieht oder ob du das komplett loslöst, musst du ja nicht, deine Kunst muss ja da keine Position beziehen, aber es könnte natürlich, du setzt halt deinen guten Namen und deine Zeit und dein Engagement dafür ein. Also das ist halt, ich behaupte ja immer, dass es relativ wenig politische Kunst noch gibt, aber es ist natürlich wir sitzen jetzt hier gerade in der Ausstellung von Jens Rausch, der macht Berge, aber das hat auch einen Umweltthema im Hintergrund, da geht es auch um ein größeres Spektrum. Insofern ist es auch in Ansätzen politisch. Meine Arbeiten, die sehr figurativ sind und vielleicht für manche Leute sehr unterhaltsam sind, da ist immer meine Grundwut, die ich in meinen Teenagerzeiten mit mir rumschleppe, irgendwo drin, gegen Dinge in der Gesellschaft, die mir stinken. Und das ist halt so, wenn du so sehr inszeniert arbeitest wie bei dir, dann ist das, also findet, ist das auch immer in deinen Arbeiten oder jetzt nur in solchen Serien? Ich meine, der Clown Bauski hat ja auch einen sozialen Aspekt da drin.
Ja, auf jeden Fall. Das soziale Thema, was macht die Gesellschaft mit einem Individuum und was machen auch Individuen wiederum mit der Gesellschaft, das findet sich sicherlich darin, ja.
Also, aber sonst, also das, also, ich wollte dich da jetzt auch nicht irgendwo in so einer, so einen Punkt bringen, dass deine Kunst irgendwo politisch ist. Ich halte dich für einen politisch aktiven Menschen. Jetzt kennen wir uns natürlich nicht gut, aber von dem, was ich von dir so sehe, und wir sind ja alle, ja, wenn man Künstler ist, ist man eben auch ein öffentlicher Mensch. Also die Zeiten sind vorbei, wo ein Künstler komplett abgeschieden irgendwo im Atelier arbeitet. Man sieht, wie gesagt, selbst wenn du online nicht so präsent bist wie andere, warst du jetzt in Berlin auf einer Messe, hast Fotos davon bei Facebook gezeigt, dann kann man schon mal, dann bist du auf dem Kongress von Cradle to Cradle, dann fängt man ja an, Menschen einzuordnen und Künstler ja auch. Aber wir sind ja alle inzwischen Person des öffentlichen Lebens. Da gibt es ja kaum noch, also man kann das Private schützen, das tue ich auch sehr. Das ist auch ganz wichtiger, umso mehr in diesen Zeiten, aber trotzdem stehen wir ja immer irgendwie in der Öffentlichkeit. Und wenn du auf der Minotaur Gallery irgendwas sagst oder mit jemandem für ein Selfie, was der das im Internet nachher posiert, dann besteht ja, kommt ja so ein Bezug immer her, den wir herstellen. Mhm. Und da spielt natürlich auch unsere Kunst immer eine Rolle, die wir machen als Künstler.
Ja, also ich denke auch, dass meine Persönlichkeit auch Teil der Kunst ist. Also bei dem Wohnwagen lebt das, ich habe da gerne die Leute immer selber durchgeführt und denen was erzählt dazu. Und das, ich habe auch gemerkt, dass es Teil der ganzen Ausstellung wurde und die Menschen mir auch immer gesagt haben, wie toll es ist, diese Geschichte von mir zu hören und dass ich das so toll erzählen kann. Und ich hatte auch eine Frau, die zu weinen anfing vor Rührung. Und ich habe schon gemerkt, dass ich da einen großen Anteil habe, wie die Leute das nochmal wahrnehmen können. Deswegen habe ich mich ja auch in dieser Glaubensgemeinschaft bei der Performance integriert und auch da als Gemeindemitglied mitgemacht. Das gibt dem auch nochmal.
Aber du bist, sag mal, ein einfaches Gemeindemitglied, oder? Und du spielst so auch da eine Rolle, also dein Charakter.
Also ich habe da, wir haben das vorher nicht ganz so stark festgelegt. Vieles ist auch vor Ort entstanden. Also es wurde dann ein ganz interessantes Zusammenspiel. Wir waren halt alle so angezogen und ich hatte vorher so Broschen angefertigt mit dem Kirchenlogo. Mhm. Das wir alle getragen haben, dann hatten wir diese Zettel in der Hand und dann wurde es ein ganz tolles Zusammenspiel, dass die Leute sie ansprachen, baten in die Kapelle zu gehen, dann stand ich da und habe sie willkommen geheißen, also sie waren dann schon eingefangen, die Leute, dann habe ich gesehen, wenn der unser eines männliches Gemeindemitglied, das vor Ort war, da stand und sich länger unterhalten hat, erzählt hat, dass er jetzt seit 8 Jahren dabei ist. Und so bin ich mal hingegangen und habe ihm gesagt, wir müssten noch mal über seine Abgaben sprechen. Das wäre letzten Monat nicht so. Also um halt so ein paar. Ja, okay. Das waren dann so spontane Sachen, die entstanden sind und auch Spaß gemacht haben.
So. Ja, aber das kann ja gut, das kann ich mir gut vorstellen, dass man dann so eine Idee tatsächlich auch gut weiterspielt und weiterspinnt. Darum muss es ja auch kein Projekt sein, was irgendwie abgeschlossen ist jemals.
Ja, also das denke ich auch, das kann durchaus noch wachsen und sich weiter verändern und wie das ja auch mit einer Glaubensgemeinschaft ist, die wächst.
Ich finde, wäre dann kollektiver, so weit will ich jetzt gar nicht denken. wie gesagt, ich finde es ein total faszinierendes Projekt. Ich hoffe, dass man das mal sehen kann. Oder ich gehe auch davon aus, dass man irgendwie das sehen kann. Bist du denn irgendwie bist du denn auch so eine klassische Galerie-Künstlerin, die über Jahre hinweg mit einer Galerie arbeitet, also Kai Erdmann oder sowas? Ich glaube, da hast du früher ausgestellt, mit dem bist du auch noch eng verbunden. Also auch eine der guten Hamburger Galerien zurzeit leider ohne Raum, ne?
Die Galerie sucht, ja. Also ich arbeite schon auch mit Galerien oder auch Kuratoren zusammen, die mich auch immer wieder einbinden. Ich produziere nicht so viel, weil meine Arbeiten einfach sehr langwierig sind. Insofern kann ich manchmal diese regelmäßigen Ausstellungsturnusse gar nicht so bedienen, aber
Ja, aber ist doch auch ganz, also ich meine, wenn man alle 2-3 Jahre mal eine Galerieausstellung macht, das ist doch eigentlich
Nein, jetzt für die Glaubensgemeinschaft, da wollte ich gar nicht so gerne einen klassischen Galerieraum nehmen, sondern auch irgendwas, was vielleicht nochmal...
Der Raum muss passen auch dazu.
Ja, genau.
Ja, klar. Ja gut, aber das findet sich ja. Ja, es ist ja, also ich sag mal, es ist ja ohnehin die Frage, wie weit man als Künstler sich überhaupt mit diesem Thema befassen muss. Also ich glaube nach wie vor, dass es wichtig ist, für Künstler Galerien zu haben, weil die einem auch im Idealfall ein bisschen den Rücken frei halten für die künstlerische Arbeit. Wenn man sieht, was zurzeit so die großen Schlagzeilen, jetzt unmittelbar waren die großen Schlagzeilen ja sowieso nur Auktionsergebnisse und Künstler wie Banksy, die ihre Arbeiten selber zerstören. Das ist auch ein ganz eigenes Thema. Da bin ich inzwischen gar nicht mehr einverstanden mit Herrn Banksy. Früher war ich immer ein großer Fan, aber da hat er sich jetzt ein bisschen von mir verabschiedet, sage ich mal. Einfach weil dieser Kunstmarkt, den ich natürlich schon ewig verfolge und den ich auch nach wie vor sehr faszinierend finde und den ich wahrscheinlich näher und enger verfolge als andere Künstler, weil ich eben auch da dran bin und die ganzen Nachrichten auch immer bekomme und das vielleicht auch anders analysiere. Aber da sind zum Beispiel über diesen Banksy-Vorfall, der im Kern witzig war und schön war und interessant war, der aber jetzt so schal geworden ist, dadurch, dass er halt jetzt, das ist ja ein neues Kunstwerk und er hat ja den Wert eigentlich eines Kunstwerks, das er selber in eine Auktion eingebracht hat, dramatisch selber erhöht. Also er hat ja quasi im Prinzip Anteil an diesem Irrsinn genommen, der Kunstmarkt ist und Preisentwicklung. Und jetzt hat er natürlich eine andere Rolle da, weil er von außen ganz anders drauf gucken kann. Aber für einen Künstler selber persönlich finde ich das nicht unbedingt wichtig oder entscheidend, sich damit zu befassen oder sich damit auszukennen. Aber was das zum Beispiel ein bisschen verdeckt hat, ist natürlich die Tatsache, dass da ist wieder mal ein männlicher Künstler hingegangen und hat einer Weibfrau das Rampenlicht gestohlen. Mhm. Weil parallel dazu ist ja auf den Auktionen das teuerste, also gibt es jetzt die teuerste Künstlerin der Welt ist jetzt ja hier Jenny Saville, deren Arbeit ist für 9,5 Millionen Pfund versteigert worden. Das ist eigentlich die Nachricht der Auktion im Herbst jetzt. Und da hast du dann wieder dieses Thema, dass männliche Künstler irgendwie immer mehr auffallen. Mhm. Findest du es selber, dass du auch als wirst du in der Kunst auch als Frau betrachtet, also dass du schlechte Ausstellungen bekommst oder weniger Repräsentanz bekommst? Oder ist dir das in deiner Karriere schon mal so vorgekommen? Ich frage auch deswegen, weil unser vorletzter Podcast mit der Barbara Lüde, der war natürlich in dem Hinblick war das natürlich schon ein Thema? Mhm.
Ja, also ich erlebe schon, dass es schwieriger ist als weibliche Künstlerin. So, also ich meine, es ist natürlich nicht so, dass irgendjemand sagt, ach, dich nehmen wir nicht, du bist eine Frau. Aber es ist schon insgesamt, merke ich so, dass die Wahrnehmung als weibliche Künstlerin schon nochmal eine andere ist. Also es wird anders eingeordnet. Also ja, ich finde es schon schwieriger.
Oder hast du für dich selber eine Erklärung? Also kannst du sagen, das mag daran liegen? Oder?
Ich weiß nicht. Ich glaube, es sind vielleicht einfach alte Bilder, die wir noch so im Kopf haben. Es braucht vielleicht einfach ein paar Generationen mehr, um da wirklich anders drauf zu blicken. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich selbst auch komplett davon frei fühlen kann. So wie ich jetzt auf Künstlerinnen und Künstler blicke. Mhm. So. Also das steckt einfach in uns, ne? So wie wir aufgewachsen sind. Und
ja, möglich, aber wir sind ja inzwischen auch ein paar Jahre älter und haben ja auch so unsere eigene Meinung. Ich meine, wie gesagt, das Thema ist ja, ich will mich da ja nicht zu weit aus dem Fenster hängen. Wir haben bei Helium Cowboy auch einen höheren Männeranteil, also nicht nur über die 16 Jahre, die es sonst gibt, sondern auch heute noch, auch je mehr man drüber nachdenkt, also das ist ja auch der Punkt, dass man dann tatsächlich vielleicht irgendwann anfängt, immer mal wieder das Thema aufzugreifen, darüber nachzudenken, wie man das ändern kann und was man da ändern kann. Und ich glaube einfach, dass es wie bei vielen anderen Dingen ist, man muss es einfach tun. Ne? So. Aber ich meine, das ist jetzt auch nicht deine Aufgabe.
Ja, also ich glaube auch, Was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, dass Frauen auch einfach Kinder kriegen und da natürlich auch nochmal ein anderes Tempo teilweise haben. Also ich habe gerade die vor einem Jahr die Abramowitsch-Biografie gelesen und sie beschreibt darin ja auch mehrere Abtreibungen, die sie ganz bewusst auch vorgenommen hat, weil sie gesagt hat, sie kann nicht als Künstlerin ihre Visionen und ihre Ziele durchziehen, wenn sie Kinder hat. So, also ich.
Sehr radikale Ansicht, ja.
Ja, aber ich kann es schon auch verstehen, weil es einfach Kinder zu haben und man ist ja einfach doch, ich weiß nicht, meine mehrere Kinder hat 20 Jahre dran, in einer Zeit, die auch wichtig wäre als Künstler.
Absolut, ja.
Also ich glaube, das macht auch nochmal was mit den Frauen.
So. Ja, stimmt. Ja, gut, das. Klar, da gibt's.
Und das ist ja einfach noch nicht so weit, dass wir wirklich da ganz gleichberechtigt in der Gesellschaft. Also ich meine jetzt nicht den individuellen Fall, aber so.
Ja, das ist ja genau das Thema. Es ist da im Prinzip, wir noch sehr, sehr weit weg sind von einer Form der Gleichberechtigung. Und ich meine, okay, dass Frauen nun mal die Kinder zur Welt bringen und dass Männer inzwischen mehr und mehr natürlich auch dafür tun, ihren Anteil dran zu haben. Da wird es immer ein Ungleichgewicht geben. Der ist einfach mal biologisch auch schon so bedingt. Wenn man das Thema ernst genug nimmt, dann kann man sich natürlich schon da ganz anders mit auseinandersetzen. Wie gesagt, das ist jetzt nicht dein Thema, das ist eher so das Thema auf Galeristen-Kuratoren-Seite und durchaus auch Sammler-Seite, denn die haben ja auch einen großen Einfluss dann daran, was man so mitbekommt an Kunst und was erfolgreich wird in der Kunst. Aber klar, man hat natürlich auch einen ganz anderen Zyklus. Ich finde das schon sehr radikal zu sagen, wenn man Kinder bekommt, dann ist man da raus. Ich glaube, im Fall von Abramowitsch ist das natürlich auch absolut nachvollziehbar. Ich glaube, das, was sie tut und getan hat, das ist, glaube ich, auch schwierig in so einen normalen, überhaupt einen normalen menschlichen Zyklus zu bringen. Aber wo wir dabei immer sind, was sind denn so Künstlerinnen, die dich stark und nachhaltig beeinflusst haben? Also heute und früher? Und gibt es da so?
Ich fand, ganz früh war ich fasziniert von Cindy Sherman tatsächlich. Also ja. Die ja auch sehr inszeniert arbeitet.
Ja, das glaube ich, das passt, glaube ich, ganz gut. Ja, ich finde das halt auch persönlich immer relativ schwierig zu sagen, weil man natürlich, jetzt ist genau wie wenn man als Musiker gefragt wird, was sind deine Vorbilder, dann sagt man, du klingst auch so. Darum geht es ja nicht, es geht ja darum, wo man seine Einflüsse hergenommen hat. War das für dich denn schon früh klar, dass Kunst auch ein Thema für dich sein wird?
Ich habe mich ja dann erstmal so für die Fotografie entschieden und habe dann.
Aber vorher schon?
Es war so mein Wunsch, aber meine Eltern haben beide sehr bodenständige Berufe und wollten unbedingt, dass ich Versicherungskauffrau oder Bankangestellte werde. Also diese Visionen, die wurden gar nicht so zugelassen, würde ich mal sagen.
Hast du Geschwister?
Nein, ich bin Einzelkind. Ja.
Der ganze Fokus auf dich.
Ich glaube, so einen Fokus gab es da auch nicht, aber. Okay. Die Frage war,
ob das für dich, wann das so, also wie, woher, also ob wann das für dich, ob das immer schon ein Wunsch war, Kunst zu machen oder auch
Drang
war oder wann das angefangen hat.
Also das war mein Wunsch, was aber auch noch viel mehr mein Wunsch war, dass ich frei sein wollte. Ich wollte nie irgendwo fest angestellt arbeiten, also dann kam das mit der Versicherungskauffrau und auch nicht so in Frage. Und ich wollte frei sein in erster Linie, deswegen habe ich mich dann auch für die Fotografie entschieden, weil ich wusste, ich kann damit mein Leben finanzieren und frei arbeiten und muss nicht keinen 9-to-5-Job machen. Genau, und dann habe ich vorhin im Vorgespräch schon erzählt, ganz lange im Hamburger Nachtleben dokumentarisch fotografiert. Und das habe ich sicherlich über 8 Jahre gemacht und habe damit mein Hauptgeld verdient.
Okay, aber also in einem festen Job?
Nee, es war frei für verschiedene Tageszeitungen und gab es ja auch noch das Printmagazine, also Stadtmagazine. Mhm. Und da habe ich halt viel immer über das Nachtleben berichtet. Also es war auch eine tolle Zeit, weil auch die St. Pauli einfach zu der Zeit noch ganz anders war und die Reeperbahn auch anders. Und das, ich habe das immer sehr geliebt, diese etwas schummrigen, kleinen, schmutzigen Straßen.
Wie lange ist das her ungefähr?
Ja, so 20 Jahre. Ja. Also ich habe das, wie gesagt, 8 Jahre lang gemacht. Und
ja, stimmt. Die Stadt hat sich schon auch dramatisch verändert. Auch der Stadtteil St. Pauli hat sich dramatisch verändert.
Ja, also ich auch früher, als ich da gearbeitet habe, viel die große Freiheit, das war eine ganz andere Straße. Ne? Also da, die war auch nicht so voll und es gab auch nicht diese Strip-Tempel, die es jetzt da gibt und so. Da gab es ja auch dieses Safari und so einen kleinen Vietnamesen und dann dieser Transenstrich in der Schmuckstraße. Es war alles immer so ein bisschen düster, aber auch irgendwie, mich hat das immer sehr fasziniert.
Ja, ich fand das früher auch, wie gesagt, ich bin jetzt ziemlich genau in diesem Jahr 20 Jahre in Hamburg und am Anfang hatte das auch für mich noch eine Bedeutung und da hat man auch relativ viel gemacht und da konnte man da auch noch relativ viel machen und sich gut aufhalten. Und das hat für mich in den letzten Jahren total abgenommen und dann eigentlich, muss ich sagen, jegliche Attraktivität verloren.
Ja, auf jeden Fall.
Also, und das ist schon viel. Also es gibt Ecken in Städten, die sich in den letzten 20 Jahren verändert haben und man das vielleicht nicht mehr so toll findet und schade findet, dass an der Ecke der Vietnamese oder das eben nicht mehr da ist. Aber die Stadtteile sind trotzdem noch irgendwo intakt und ich finde gerade der Kiez, Reeperbahn und so und die Nebenstraßen, das hat sich eigentlich nicht zum Positiven entwickelt.
Ja,
aber das ist natürlich spannend, wenn man dann tatsächlich da im Nachtleben unterwegs ist, kriegt man das ja auch noch ganz anders mit.
Mhm.
Also dann fehlt dir wahrscheinlich auch, wenn du heute da durchgehst, dann fehlen dir auch wahrscheinlich ganz viele Bezugspunkte, die du früher hattest.
Ja, also ich hatte auch mein Atelier früher auf der Reeperbahn, da in dem ehemaligen Möbelhaus Brandes.
Ja.
So. Und also ich war auch tagsüber viel da unterwegs und das war auch spannend, diese ganz andere Atmosphäre bei Tag zu erleben. So. Da.
Dann kannst du irgendwann ja doch mal eine ganz andere Ausstellung machen, wenn du irgendwann sagst, ich kram mal die besten Bilder aus dieser Zeit raus.
Ja, leider ist es ganz dramatisch. Ich habe ein riesiges Archiv gehabt, das leider zerstört ist.
Oh, ja. Feuer, Wasser.
Wasser.
Ja. Also das ist alles auf Negativen, ne?
Ja. Ich habe damals komplett analog gearbeitet und habe das alles feinsäuberlich archiviert gehabt und und dann gab es einen großen Wasserschaden und das hat es irgendwie rausgeätzt, weil da irgendwelche Schimmel entstanden sind.
Ah, wie brutal.
Ja, das war auch ein schwerer Schlag für mich. Es wäre auch jetzt einfach echt ein ganz toller Schatz, diese Aufnahmen.
Auf jeden Fall, ja. Ja, also was du noch sonst hast an dir, hast du hoffentlich inzwischen alles, eingescannt und Festplatten ausgeladen. Aber jedem Künstler kann man eigentlich nur nahelegen, die Arbeit extrem gut zu dokumentieren und auch irgendwie zu sichern. Aber wenn man Fotograf ist, dann hat man das ja eigentlich schon.
Mhm.
Umso dramatischer, wenn dann sowas passiert. Ne? Aber ja. Ja, St. Pauli, jetzt wohnst du nicht mehr auf St. Pauli, nehme ich an. Ich würde zum Beispiel ich wollte damals aber auch schon nicht da wohnen. Aber das ist ja auch mal sehr, muss man auch mal für sich wissen. Ja, und du bist ja auch noch ein paar Jahre jünger als ich. Also das heißt, wenn du vor 20 Jahren auf der Reeperbahn warst, da hatte ich ja schon ein Kind. Da wollte ich mit Kind auch nicht auf der Reeperbahn.
Ja, montags und dienstags hatten wir auch mal ganz harten Uringeruch im Hauseingang. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, also ich habe auch in dieser Zeit immer an meinen freien künstlerischen Arbeiten gearbeitet, die damals noch ganz anders waren. Man macht ja auch so eine Entwicklung durch. Ja. Und dann wollte ich dann doch wieder mich der Kunst mehr zuwenden und bin damals dann nach Berlin gezogen und habe da lange auch einem Künstler assistiert, dem Thomas Zipp, und in Galerien gearbeitet und bin dann doch wieder ein bisschen klarer zu meiner Kunst gekommen und habe mich da auch entschieden, dass das jetzt mein Weg ist.
Aber du bist dann nach Hamburg zurückgekehrt?
Ja, genau, ich bin dann nach Hamburg zurückgekehrt.
Weil Hamburg...
Der Liebe wegen.
Ach so, ja, das ist ein Argument. Das ist natürlich immer ein Argument. Ja, ich bin nach Hamburg gekommen für einen Job, aber da hatte ich die Liebe schon. Die ist mitgekommen. Ja, aber in Berlin warst du dann wann?
Ich würde mal sagen 2010 bis 2013. So. Ich bin auch nach wie vor sehr viel in Berlin. Mhm. Ich fühle mich da auch sehr zu Hause. Ja, ja. Und habe da auch eine kleine Wohnung, in der ich dann immer bin. So.
Da ist auch eine unglaublich spannende Stadt.
Ja.
Also was sich da allein, wie die sich allein entwickelt hat in den letzten Jahren und was da auch aber alles sich noch entwickeln kann und auch wird, ne? So, mhm. Glaube ich schon, dass das da natürlich auf jeden Fall eine spannende Stadt ist. Ja, ja gut, Konstanze, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du hier warst. Und
ja, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung.